ARD. Talk mit Tees.
Eigentlich gibt es eigentlich immer den gleichen Auftrag. Also, okay. Ich möchte was anderes als beim letzten Mal. Ich möchte was, was du noch nie gemacht hast. Ich wollte das eigentlich ausprobieren und habe mir selbst gesagt, wenn das nicht klappt und die Leute irgendwie alle gehen in der Hälfte der Show und es langweilig finden, dann solltest du vielleicht umschulen. Okay. So, das war so ein bisschen mein Experiment. Ich habe als 16-Jähriger immer davon geträumt, nach New York zu kommen. Und ich habe jetzt fast 40 Jahre gebraucht. Und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich 15 Minuten Zeit. Und dann standen die Leute, bevor ich überhaupt gespielt habe, standen die Leute auf und haben mir applaudiert. Rockmusik ist Teufelswerk und ich musste eigentlich immer für mich Wege finden, das trotzdem zu machen.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche ja so gerne mit Menschen, die etwas machen, was die meisten nicht machen. Wie zum Beispiel Musik für Filme schreiben. Mein Gast heute, der tut das sehr erfolgreich, denn Volker Bertelmann hat zuletzt einen Oscar gewonnen für seine Musik zu Im Westen nichts Neues, der Film von Edward Berger, der Regisseur, mit dem er schon seit vielen Jahren zusammenarbeitet, sowie auch bei dem Film Konklave mit Ralph Fiennes. Volker ist auch bekannt für seine experimentelle Musik. Als Pianist kennt man ihn auch als Hauschka. Da macht er seine ganz eigene Musik, auch sehr erfolgreich. Und als wir uns jetzt in Berlin getroffen haben, da haben wir auch geklärt, woher dieser Name Hauschka kommt und warum er als Filmkomponist dann doch irgendwann seinen echten Namen gewählt hat. Experimentell heißt ja auch neue Klänge finden mit möglicherweise neuen Musikinstrumenten oder seltenen Musikinstrumenten. Und das war sowohl bei Im Westen nichts Neues der Fall, als auch bei Konklave. Wie er diese Instrumente entdeckt hat und wie er sie eingesetzt hat und wie es überhaupt ist, Wochen und Monate lang an Ideen zu arbeiten, die dein Regisseur dann am Ende vielleicht nicht gut findet, das hört ihr hier. Und dann gibt es auch noch die Geschichten von dem jungen Musiker aus dem Siegerland, der immer davon geträumt hat, es nach New York zu schaffen. Und das hat auch geklappt. Und da gab es einige wirklich ganz wunderbare Erlebnisse. Viel Spaß mit Oscar-Gewinner Volker Bertelmann.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo Christian.
So, als Oscar-Gewinner komponiert es sich ja ganz anders plötzlich, oder?
Von heute natürlich. Auf morgen. Ich brauche gar nicht mehr die Hände aufs Klavier zu legen. Es geht von alleine. Nein, es ist natürlich eine tolle Ehrung, die man bekommt. Ne? Und man wird sich natürlich auch dessen bewusst, wenn man das einordnet in der Geschichte vielleicht von deutschen Filmkomponisten. Und dann merkt man auf einmal, oh, die Luft wird sehr dünn. Es gibt nicht mehr sehr viele die, sagen wir mal, so einen Preis gewonnen haben. Insofern, das freut mich. Aber man muss einfach, also für mich ist eigentlich wichtig, dass man so weitermacht, wie man eigentlich vorher weitergemacht hat oder wie man vorher gearbeitet hat. Und ich komme damit ganz gut klar.
Das glaube ich.
Ja.
Aber etwas ist anders.
Ja,
also die Art und Weise, wie die Menschen auf einen zugehen, auch dieser Respekt, der einem entgegengebracht
wird. Genau, was einfach sich ändert, ist, man wird, ich meine, als Filmkomponist ist man immer ein bisschen so man kommt ja erst in der letzten Runde dazu und man ist eigentlich immer ja so ein bisschen wie in den Credits halt. Man wird halt ganz, man kommt halt ganz hinten am Ende.
Ne? Das obwohl, klingt im Keller. Das
genau, obwohl eigentlich die Musik ja eine sehr starke Prägung eines Films ausmachen kann. Und insofern ist ein Preis und eine Anerkennung ändert den Respekt insofern, dass man kriegt nicht mehr die Fragen gestellt, kannst du das überhaupt? Obwohl man eigentlich man hat sich nicht verändert. Ich hätte das auch schon vor 5 oder 6 Jahren gekonnt, so wie ich es jetzt mache. Aber das ändert das und das macht es für mich leichter, weil ich dann mit meiner eigenen Arbeit kann ich viel schneller anfangen. Ich kann sagen, ich mache das jetzt mal so, wie ich es mir vorstelle.
Ja. Und man traut sich auch nicht mehr so schnell, dir zu widersprechen.
Ja, sag mal, das ist schade. Weil für den Diskurs brauchst du ja einfach Leute, die auch mit dir, also die, ich finde es ganz schlimm, auch in meinem Verhältnis zu Regisseuren, wenn man eigentlich das Gefühl hat, man kann mit ihnen nicht offen sprechen in Bezug auf die Meinung, die man zu bestimmten Szenen hat, weil eine Kollaboration und ein gutes Ergebnis besteht ja darin, dass man eigentlich am Ende aus der Tür geht und sagt, wir sind eigentlich beide total glücklich mit dem Ergebnis, was wir jetzt rausgefunden haben und das machen wir jetzt.
Ja. Es kommen ja immer Reaktionen auf die Vorschläge natürlich. Ja, du arbeitest monatelang, manchmal wochenlang an einer Sequenz. Hm. Dann schickst du sie deinem Regisseur. Hm. Und ich stelle mir das einfach so wahnsinnig brutal vor, wenn er sagt, Volker, es ist jetzt doch nicht so ganz die Richtung, die ich mir eigentlich gedacht hatte. Und diese ganze wochenlange Arbeit, das sind aber doch schon kleine frustrierende Momente auch manchmal.
Oder? Nein, du brauchst eine ganz, also ich gebe ich dir vollkommen recht, es gibt, man braucht eine sehr hohe Frusttoleranz, sagen wir mal so. Man muss halt schon in der Lage sein, das so ein bisschen von seinem Ego abzukoppeln. Das ist aber für mich eine ganz schöne, eine ganz gute Übung, weil ich habe ja meine Platten, ich habe Musikprojekte, wo keiner mir dazwischen redet. Das ist sehr wichtig.
Musiker Hauschka, genau. Habe ich noch gar nicht erwähnt,
ja, ja.
Gerade hier.
Nein, und das,
ne? Man kennt dich als Hauschka natürlich.
Ja. Und genau, und das macht, unter dem Namen kann ich sozusagen tun und lassen, was ich will. Okay. Und das muss auch so sein. Also ich brauche diesen Wechsel. Mhm. Aber ich muss mich, wenn ich mich auf eine Kollaboration einlasse, muss ich damit rechnen, bei allem, dass man sich halt entscheidet, also oder beziehungsweise sich auseinandersetzt. Und es kann auch durchaus sein, dass es eigentlich der zermürbendste Prozess ist, wenn man sich sozusagen einen Kommentar kriegt zu irgendeinem Stück, man ändert das Stück und dann sagt derjenige, ach weißt du was, war glaube ich vorher doch besser. Oder, weißt du was, ich musste das einmal hören, aber ich würde gerne wieder in eine andere Richtung gehen. So. Und das kann halt, das ist eigentlich der Prozess des Filmmusikers. Du musst halt durch diese Schleifen durchgehen und im Idealfall, wie jetzt auch mit Edward zum Beispiel, da bleibt halt ganz viel von mir nicht nur übrig, sondern ganz viel von mir ist da drin. Und das macht eigentlich die Freude, mit ihm zu arbeiten aus, dass man eigentlich am Ende sagt, das ist eigentlich ein Gemeinschaftsprojekt, wo wir beide, also was die Musik angeht, seine Filmarbeit ist ja seine Arbeit sowieso, aber das, was wir gemeinsam entscheiden, das hat von uns beiden eigentlich ganz viel Inhalt.
Ja. Ja. Nominiert zu sein, okay, das kanntest du jetzt schon, aber dass dann auch wirklich der Name plötzlich
genannt
wird. Wie lebendig ist dieser Moment noch für dich?
Also der ist sehr lebendig, weil es einfach es ist natürlich ein wahnsinniges Adrenalin, was dann auf einmal auf einen zukommt. Allerdings muss ich sagen, wäre ich bei der ersten Nominierung 2017 für Lion, hätte ich da gewonnen, da wäre ich wahrscheinlich komplett kollabiert auf der Bühne, weil ich einfach, ja, weil man einfach diese, man weiß nicht, wie man sich darauf vorbereitet. Ne? Im ersten Moment denkt man, ach, ich trinke möglichst viel in der Pause, um möglichst, also das
wäre. Die Pause ist danach oder davor?
Ne, die Pausen sind ja immer zwischendrin. Also ja, okay, man hat ja immer in den Werbepausen.
Aber du meinst trinken, bevor deine Nominierung dran ist.
Genau. Ja, gut. Das war sozusagen 2017 so mein Gefühl. Ja, man muss sich ein bisschen locker machen und wo ich glaube, also ich habe jetzt das nicht exzessiv geprobt, aber ja. Oder getan. Aber was ich einfach gemerkt habe, ist, dass ich bei der Nominierung dann, als wir dann sozusagen näher an unsere Kategorie kamen, da hatte ich nichts vorbereitet. So, und im Westen nichts Neues wusste ich ganz genau, ich war wärmer angezogen, weil man ist es ist so kalt in diesen Räumen, dass man einfach die ganze Zeit auch blutdruckmäßig ist man immer am Frieren, ja. Ich war warm angezogen, ich hatte gut durchblutete Hände und ich hatte mir einen Text, also eine Rede vorbereitet, die ich eigentlich auswendig konnte, weil ich sie, weiß nicht, rauf und runter wie einen Text beim Theater gelernt habe, weil ich gemerkt habe, egal wie frei ich rede, ich brauche irgendwas, also eine Struktur, auf die ich zurückfallen kann. Und das hat mich eigentlich, nachdem der Adrenalinschub kam und ich auf die Bühne ging und ich, sagen wir mal, auf dem Weg dorthin die Menschen umarmt habe, die sozusagen mir dabei geholfen haben, den Preis zu gewinnen, bin ich dann auf die Bühne und habe dann eigentlich versucht, mir einen Punkt zu suchen im Saal, um einfach zu sagen, ich fokussiere einen Punkt und rede.
Von wem hattest du den Tipp?
Ich habe den ja jedes Mal bei meinen Konzerten, mache ich das ja auch. Ich habe eigentlich, bei den Konzerten rede ich ja frei vor Publikum. Und da merke ich, das beruhigt ungemein. Also wenn man die ersten Sätze gesagt hat, und geben einem Sicherheit, dann ist eigentlich danach, fällt das so wie so ein Schleier von einem ab und man kann eigentlich ganz gut sich unterhalten und gut reden.
Ja. Ja. Also, ein Moment wirklich fürs Leben.
Ja.
Dann geht man ja, sagen wir, Backstage ja. mit seinem Oscar, der ja. wahnsinnig schwer ist.
Ja.
Also
ja.
diese richtig paar Kilo.
Ja.
Aber dann geht man in die Bühne und dann geht der ganze Zirkus ja erst los.
Genau.
Wer war der Erste, der dich in Empfang genommen hat?
Harrison Ford.
Nein.
Ja. Also der stand, ich ging eigentlich hinter die Bühne und wartete, dass ich also auf meinen Fototermin sozusagen. Dann gibt es ja so eine ganze Schlange, die man durchläuft mit Pressezelt, wo dann hunderte von Reportern stehen. Und also ich stand da und dann kam mir Harrison Ford entgegen und hat mir halt gratuliert.
Okay.
Und sagte, hey, congratulations.
Kannte er den Film? Also wusste er, wovon er spricht?
Da haben wir nicht drüber gesprochen.
Das ging nicht in Details.
Nein, es war einfach so eine, also für mich war das toll, weil er gehört ja zu meiner Kindheit sozusagen dazu. Indiana Jones waren in der Zeit, das waren die Filme, die man, also ich als Jugendlicher gesehen habe. Und ja, dass man so Menschen dann begegnet, ist natürlich toll.
War gute Filmmusik bei Indiana Jones?
Damals bei den ersten, das waren Filmmusiken von John Williams und haben mich also unter anderem dazu angetrieben, oder beziehungsweise es war Musik wie auch Spiel mir das Lied vom Tod, Ennio Morricone, waren beides Komponisten, die irgendwie bei mir waren, wenn der Film vorbei war, habe ich trotzdem die Musik irgendwie in mir getragen, sagen wir mal so. Ne? Ich habe dann zwar keine Platten gekauft oder von dem Soundtrack, aber irgendwie haben die mich so beeinflusst, dass ich schon merkte, das ist ganz toll. Also die Musik in dem Film hat nochmal eine ganz andere Wirkung, weil sie natürlich auch Bild präsentiert. Und als Quincy Jones gestorben ist, da war eigentlich, das ist ja sozusagen dann die nächste Stufe gewesen. Also in meinem, vielleicht wenn man, als ich 16 war, wo dann Thriller rauskam von Michael Jackson, wo Quincy Jones der Produzent war und wo zum ersten Mal, da war jetzt ein sehr schöner Artikel in der Zeitung, wo nochmal erklärt wurde, dass das natürlich auch der Anfang von Musikvideos war. Aber eigentlich war die Filmmusik davor, war ja auch schon im weitesten Sinne eine Art Musikvideo, die quasi Content unter der Musik mitbrachte, was man bei einer Popplatte natürlich nicht hatte. Ne?
Ja. Hast du mit Harrison Ford noch ein Foto gemacht dann?
Nee.
Wenigstens. Mit wem hast du ein Foto gemacht an diesem Abend?
Auch ich habe mit verschiedensten Leuten Fotos gemacht. Mit Tom Cruise habe ich eins gemacht. Also mit verschiedenen Leuten, die dort waren. Sag mal so, ich bin mit den Fotos aber auch so, dass ich da einfach, die sind für mich eher für meine private Sammlung, weil es einfach...
Sowieso, natürlich.
Weil ich das Gefühl habe, das ist einfach nicht dran. Also ich bin da auch jetzt nicht so jemand, der das dann benutzt, um irgendwie draußen mich zu präsentieren. Das passt mir nicht.
Nein, ich musste nur gerade denken an Gerd Nefzer, der für Special Effects Oscar gewonnen hat. Sogar seinen zweiten Oscar. Ja. Wahrscheinlich im Jahr vor Im Westen nichts Neues, glaube ich. Genau. Und die haben zu dritt diesen Oscar gewonnen. Die zwei anderen trauten sich aber nicht, Nicole Kidman anzusprechen.
Ja.
Aber Gerd wollte unbedingt ein Foto haben mit Nicole Kidman. Also sind sie hingegangen und natürlich haben sie ein Foto bekommen.
Ja.
Der Oscar-Gewinner, dir sind alle Türen offen.
Nein, das ist toll. Also mit Nicole Kidman habe ich auch Fotos von den Filmen davor oder ich habe auch mit John Williams habe ich an dem Abend ein Foto gemacht, was für mich ein ganz wertvolles Foto war. Aber das sind eigentlich nur im weitesten Sinne ja auch Momente, wo man mal auf jemanden zugehen kann, auch für einen Grund, wo man einfach sagt, jetzt können wir uns einfach über was unterhalten, weil man kann sich ja nicht darüber unterhalten, was machen deine Kinder oder weil das ist ja viel zu privat und will man auch nicht. Insofern sind solche Events, die sind wahnsinnig toll, weil sie eigentlich einem die Möglichkeit geben, neben Menschen zu stehen, ja, die man bewundert, aber die einen auch begleitet haben seit jüngsten Tagen.
Genau.
Und Quincy Jones hatte ich auch einmal mit ihm hatte ich auch einmal ein Essen, wo wir alle nominiert waren und Quincy Jones war auch nominiert. Da gab es halt so ein Meeting, wo wir nebeneinander saßen und er mir ein bisschen erzählt hat. So, und das sind zum Beispiel natürlich in einem Moment, wo man hört, dass er gestorben ist, kommt das einem zurück und man merkt halt, dass es einfach ein toller Moment war.
Ne? Welcher Satz ist dir besonders in Erinnerung geblieben von deiner Unterhaltung mit Quincy Jones? Welche Geschichte, welcher Satz?
Ich glaube, ich würde jetzt mir irgendwas aus der Nase ziehen, um irgendwie einen Satz hervorzuheben, sagen wir mal so. Ich habe eher das Gefühl, das war eine Unterhaltung über, er hat, glaube ich, über seine Touren erzählt in Europa, wo er sagte, wo kommst du denn her? Und ich aus Deutschland. Und dann hat er gesagt, ah ja, da war ich auch zu dem in dem Jahr. Und manchmal machen die Amerikaner, sagen dann noch irgendeinen deutschen Satz. Ich glaube, er hat dann auch irgendwie gesagt, keine Ahnung, vielleicht Hofbräuhaus oder irgendwie irgendwas oder Oktoberfest. Also wo du einfach so sagst, ja okay, alles klar, er war schon mal hier und ihn interessiert das. Und das war wirklich toll. Also das werde ich nie vergessen.
Hast du ihm auch erzählt von deinem ersten Auftritt in Amerika? Als Hauschka?
Ja.
Hast
ja,
du?
Ja.
Okay, wo war der?
Der war in New York.
Okay,
welcher? Nee, stimmt nicht, Entschuldigung. Der war in Chicago, in einer kleinen Galerie.
Mhm. Und New York war offensichtlich ein größerer Auftritt.
New York war sozusagen der erste Auftritt mit einer Platte und einer Tour. In Chicago habe ich noch gespielt, da war ich so ein, das habe ich mir im Prinzip selbst organisiert. Habe dann dort, das war eigentlich interessant, das war nämlich an einem Tag, wo in dieser Galerie waren, also als wir da hinkamen, waren 25 Leute saßen im Publikum und ich würde sagen, 20 davon waren vom Chicago Public Radio. Und fünf waren irgendwie Leute, die sich entweder verirrt hatten oder so. Also es war erstmal sowas, wo man dachte, ach, warum bin ich eigentlich hier hingefahren? So, okay. Ne?
Aber hattest du schon Platten verkauft damals?
Also ich hatte eine Platte in Deutschland rausgebracht bei dem Label Karaoke Kalk, ein ganz kleines Label in Köln. Und hatte irgendwie, ich glaube, über einen bekannten Schlagzeuger, der hatte mich dorthin eingeladen. Dann habe ich da gespielt und an dem Tag, an der Anreise, bekam ich einen Anruf, der sagte, du wolltest ja heute Abend bei uns schlafen, aber das klappt nicht. Und so war ich mit meinem Cousin in Chicago gelandet. Wir hatten ein Konzert, wir mussten halt fertig werden, damit das Konzert stattfindet. Wir hatten keinen Schlafplatz. Und dann habe ich in dem Konzert gesagt, hey, wenn irgendjemand eine Möglichkeit hat, dass wir irgendwie heute Nacht bei jemandem übernachten können, würden wir uns sehr freuen. Und dann kam halt nach dem Konzert eine Dame zu uns, die sagte, wir haben ein Gästehaus. Ihr seid herzlich willkommen, ihr könnt bei uns schlafen, ihr könnt auch die ganze Zeit dort bleiben und ich würde gerne, ich bin eine der Menschen vom Chicago Public Radio, die fürs Programm zuständig sind. Es gibt hier einen Kollegen, der hat einen ziemlich tollen Flügel in einem Haus. Ich würde euch, glaube ich, mal, der hieß Frank Abinanti, ein Komponist. Ich würde euch gerne mal in Verbindung bringen, weil wir würden gerne nochmal ein Konzert in der Woche, wo du hier bist, organisieren in seiner Loft. Wir würden das auch announcen übers Radio, weil das ist so toll. Macht uns wahnsinnig viel Spaß, wie du spielst. Dann sind wir eine Woche länger geblieben und haben ein Konzert gehabt mit 300 Gästen und es gab eine Schlange und man hatte irgendwie plötzlich das Gefühl, okay, es braucht bestimmte Kanäle, die mir nicht zugänglich waren, um sozusagen Menschen zu aktivieren. Und der Frank Abinanti, der uns dann da erlaubt hat, bei ihm zu spielen, den habe ich später zu einem Festival nach Düsseldorf eingeladen, wo er dann für uns gespielt hat. Ja, wo es einfach so eine Geschichte, wo man einfach merkt, da fangen an, so Energien frei zu werden, wo man sofort sagt, ich glaube, das muss ich jetzt nochmal weiter angehen, weil es das Leben dann doch einem ganz viele Möglichkeiten bietet, wenn man es zulässt.
Wie New York dann zum Beispiel.
Genau.
Das war schon größer dann New York.
New York war im Lincoln Center, also die eine Kirche, die zum Lincoln Center gehört, die Society of Ethnic Culture. Und da war ich im Vorprogramm von der Band Moom. Mhm. Isländische Band, wo die Cellistin Hildur Guðnadóttir war, die Komponistin für Joker, die in Berlin mittlerweile wohnt. Und wir haben dort haben wir uns eigentlich zum ersten Mal kennengelernt, weil sie war in der Band, in der Hauptband, und ich habe sozusagen 15 Minuten Vorprogramm gespielt und habe an dem einen Abend mein ganzes Merch für die ganze Tour verkauft.
Weil das so gut ankam, kannte kaum jemand.
Nein. Okay. Mir hatte die Plattenfirma gesagt, nimm doch mal 200 Platten für die ganze Tour mit, das reicht. Und ich hatte an dem Abend keine Platten mehr.
Krasser Auftritt.
Ja, das war so ein Gefühl von, okay, wenn wenn was funktioniert, wirst du es spüren.
Denn dein Ding ist es ja auch wirklich, dass du nicht unbedingt ein festes Programm hast als Roschka. Du improvisierst.
Ja.
Du gehst auf die Bühne und spielst einfach irgendetwas.
Ja.
Das war an dem Abend auch so?
Ja.
Für mich auch so, okay. Ja. Wie fühlt man sich davor? Also du musstest ja erst einmal was beweisen.
Ja.
Da kommen keine Fans wegen dir.
Ja.
Sie kennen dich, sie wissen, was dich erwartet.
Ja.
Ist das nicht nochmal ein ganz anderer Druck, wenn man gar nicht weiß, was man an diesem Abend spielen wird?
Ja, vor allem in New York.
Eben drum.
Also weil es einfach eine Stadt ist, wo man weiß, ja.
The best of the best.
If you make it there, you make it everywhere. But auf der anderen Seite hast du auch eine wahnsinnig hohe Bildung, was Musik angeht. Menschen sind halt wahnsinnig virtuos. Man hat von allem etwas. Und das war ein bisschen Druck, aber auf der anderen Seite habe ich da auch Mechanismen erlernt, die mir helfen, mich eigentlich ganz so zu fühlen, wie ich bin. Und mir war ja vor allem wichtig, bei der Improvisation ist mir ja wichtig, dass die Menschen eigentlich sozusagen von mir, also zu meinem Plattentisch kommen, weil sie an dem Abend sagen, der Volker, der ist uns heute Abend echt genug. Ja, wir brauchen keine Show mehr, wir brauchen jetzt nicht eine riesen Dampfmaschine und der Volker muss irgendwie aus dem Untergrund hochkommen, der muss jetzt nicht fünfmal die Kleider wechseln auf der Bühne, der muss auch nicht von einem Instrument zum anderen rennen, sondern wenn er sozusagen die Musik macht, die er an dem Tag machen kann, reicht uns das. Das war mir insofern wichtig für mein eigenes Selbstwertgefühl, zu wissen, dass ich jetzt kein großes, unbedingt anders sein muss.
Nein.
Und
du darfst weiter der Junge aus dem Siegerland sein.
Genau,
große Bühne geschafft.
Genau, ich wollte das eigentlich ausprobieren und habe mir selbst gesagt, wenn das nicht klappt und die Leute irgendwie alle gehen in der Hälfte der Show und es langweilig finden, dann solltest du vielleicht umschulen.
Okay.
So, das war so ein bisschen mein Experiment. Und interessanterweise haben wir ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Es ist so, wenn du anfängst zu reden mit den Leuten, bevor du spielst, dann entsteht eigentlich eine Ruhe. Also du fängst an, und ich habe mir eigentlich immer gesagt, du musst mit den Menschen so reden, als würdest du sie gerade am Bahnhof treffen und sie fragen dich, wo willst du eigentlich hin? Und du sagst ihnen, hey, ich bin gerade in New York angekommen. Ich komme gebürtig aus einem kleinen Dorf in Deutschland. Und
das hast du erzählt auf der Bühne.
Habe ich erzählt.
Ja.
Ich habe als 16-Jähriger immer davon geträumt, nach New York zu kommen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass so V-Täler sind, wo man immer über den nächsten Berg geht, um vielleicht das nächste Dorf sich zu suchen. Und ich habe jetzt fast 40 Jahre gebraucht, um nach New York zu kommen. Und jetzt bin ich hier und jetzt habe ich 15 Minuten Zeit. Und dann standen die Leute, bevor ich überhaupt gespielt habe, standen die Leute auf und haben mir applaudiert.
Krasser Moment.
Ja.
Wirklich krasser Moment.
Und das war so wie so ein Umarmen. Ne?
Toll,
dass du hier bist, leg los.
Ja.
Und dann habe ich angefangen und danach haben sie halt mir alle Platten abgekauft.
Dich kann ich eine Sache fragen.
Ja.
Und zwar, weil du gesagt hast, ich brauche kein Shishi und ich muss nicht mich verkleiden und so weiter. Mhm. Und ich musste gerade denken an ein ikonisches Foto mit Elton John.
Mhm.
Das war in San Francisco, da hat er gespielt in seiner Anfangszeit.
Mhm.
Und es gibt dieses Foto, diese Beine so hoch sind. Also er ist mit den Tasten auf dem Klavier und die Beine sind über seinem Kopf.
Ja.
Weißt du, wie dieses Foto entstanden ist?
Nee.
Das interessiert mich. Wie geht das, frage ich mich. Es gab ja den Kinofilm und da haben sie natürlich so die Füße, haben sie so an so Schnüre gemacht und da haben ihn dann fliegen lassen. Aber es gibt dieses Foto ja auch wirklich in echt. Und da habe ich mich gefragt, wie um Himmels Willen hat er das gemacht?
Ja.
Hätte sein können, dass du das warst.
Nein, weiß ich nicht. Nee,
okay. Nee. So, das war als Hauschka damals auf der Bühne. Bei Lion, da warst du noch als Hauschka sozusagen geführt.
Ja.
Später aber, im Westen nichts Neues zum Beispiel dann, nicht mehr.
Nee.
Volker Bertelmann dann. Warum hast du plötzlich deinen richtigen Namen dann doch ausgesucht?
Weil ich das Gefühl hatte, in dem Moment überlagerten sich so zwei Bereiche, die für die Sichtbarkeit ein Problem sind. Weil in dem Moment, wo ich als Hauschka sozusagen Filmmusik machte und ich merkte auch in der Szene der Filmkomponisten, kann man mit Hauschka sehr wenig anfangen. Man weiß weder, also die Leute beim Interview wissen nicht, wer kommt denn jetzt? Kommt da eine Frau? Kommt ein Mann? Ist es eine Band? Und dann kommt aber nur einer. Und warum heißt der so? Und warum heißt der eigentlich anders, anders? Das ist natürlich bei einer Plattenveröffentlichung, wo du einen Projektname hast, ist das vollkommen okay. Also Dafür habe ich den ja auch gesucht. Ich wollte einen Namen haben, der nicht jetzt sagt Volker Bertelmann Pianist, sondern wo ich sagen kann, heute mache ich eine Platte mit Piano, morgen mache ich eine mit einer Mandoline, übermorgen mache ich vielleicht, nehme ich mir ein Streichquartett und nehme was anderes auf. Ich wollte das eigentlich wie so ein Auffangbecken für meine musikalischen Ideen haben.
Wo kommt der Name eigentlich her?
Das ist ein,
also tausendfach gefragt natürlich in deinem Leben. Aber
ja. Nein, das ist ein osteuropäischer Nachname. Ja, und ich suchte ich wollte einen Bandname haben, der eigentlich einen russischen oder einen polnischen oder einen osteuropäischen Namen hat, wo ich irgendwie, weil ich dachte, meine Musik hat sowas von so einer osteuropäischen Melancholie. Ne, die für mich anders ist als die westliche Melancholie. Sie ist für mich eigentlich so eine, die, weiß nicht, die wie alte Menschen tanzen auf einem bei minus 20 Grad in einem Park zu einem Ghetto-Blaster, so ungefähr. Ja? Also wo man irgendwie merkt, das ist eigentlich furchtbare Bedingungen und trotzdem schafft man sich irgendwie ein angenehmes Miteinander und versucht das Leben irgendwie so zu nehmen, wie es ist. Und diese Art fühlte ich immer in meiner Musik. Und deshalb habe ich einen osteuropäischen Namen gesucht. Hauschka ist eigentlich ein verdeutschter osteuropäischer Name. Er kommt eigentlich aus Tschechien. Und dort wird er Haruschka genannt.
Das ist ein Rutschka.
Genau, Haruschka. Und der wurde dann über Wien sozusagen eingedeutscht. Und es gab halt einen bekannten Komponisten, Vincent Hauschka, der in Wien lebte. Und über diese Komponistenfamilie habe ich dann eigentlich gedacht, ach, wenn ich einen Komponisten finde, warum nimmst du nicht seinen Nachnamen? Und
Und dann die Entscheidung später dann irgendwann, okay, jetzt doch meinen echten Namen.
Genau, und dann habe ich das getrennt, weil auch natürlich ich mittlerweile vielleicht 4-5 Soundtracks im Jahr rausbringe. Und wenn ich dann eine Platte rausbringe unter Hauschka, wird die halt einfach nicht mehr wahrgenommen als meine Projektplatte. Und das hat sich auch einfach sehr gut, also wenn man auf meine Webseite geht, kann man eigentlich sehen, dass ich so zweigeteilt bin. Und das hat auch einfach, natürlich wollte ich mich nicht beschneiden, indem ich eigentlich alles in einen Topf werfe, sondern...
Macht Sinn.
Genau.
Dass du da nicht früher drauf gekommen bist eigentlich schon.
Finde ich auch. Also das habe ich eigentlich durch die Notwendigkeit gemerkt, dass bei den Interviews immer Schwierigkeiten, wie sollen wir dich denn jetzt nennen? Ja. Ne? Sollen wir dich Hauschka nennen, Volker oder wie auch immer? Das fällt jetzt komplett weg. Und die Leute sagen Volker zu mir und dann erkläre ich ihnen halt, dass ich halt auch Platten mache unter dem Namen Hauschka.
So, Volker hat die Musik komponiert, auch für Conclave. Mhm. Ich glaube, zum 5. Mal mit Edward Berger zusammengearbeitet. Ja. Ihr seid ein Team mittlerweile. Mhm. Der Papst ist unerwartet verstorben. Wir haben Ralph Fiennes als Kardinal Lawrence, der jetzt die schwierige Aufgabe hat, die Wahl für einen neuen Papst zu leiten. Mhm. Einer der Kardinäle, die jetzt da aus der ganzen Welt auch anreisen, muss diesen Job dann natürlich am Ende machen. Ist auch ein Spiel mit der Macht. Natürlich erschwerend kommt hinzu, dass er eine kleine Glaubenskrise sogar hat und auch nicht glaubt, dass er so der Richtige nicht mal für das Amt des Kardinals ist. Mhm. Er bittet ja sogar darum, Rom verlassen zu dürfen, in ein Kloster gehen zu dürfen. Mhm. Aber der Papst, der jetzt verstorben ist, hatte abgelehnt. Mhm. Frage ist jetzt, schafft er es, seinen Glauben wiederzufinden an diese Institution? Mhm. So ein bisschen die Story zu Conclave. Was kam dir als erstes in den Sinn? Mhm. Denn ich vermisse Orgeln. Mhm. Ja. Es gibt keine Orgel. Ja. Offensichtlich, ich weiß ja, wie ihr so tickt, zu offensichtlich. Mhm. Eine Orgel, vatikanische Musik, kirchliche Musik, nee. Das heißt, wonach hast du gesucht, ganz am Anfang?
Nein, ich habe gesucht nach etwas, also ich bin ja grundsätzlich überhaupt kein Ablehner von Orgeln und Chören. Also finde auch, das sind eigentlich mit die tollsten Klänge für eine Kirche und für einen Raum dieser Dimension. Aber ich suchte halt irgendwas, was eigentlich wie eine Art Ersatz für eine Orgel ist, was aber irgendwie auch nochmal eine neue Klangfarbe darstellt, die vielleicht auch ein bisschen in so eine experimentelle elektronische Richtung geht, ohne die Wärme und das Handgemachte, was ja eine Orgel auch hat, dadurch, dass sie halt Luft durch Pfeifen bläst, hat es ja sowas sehr, was einfach was Reales, wenn man nur einen Computersound nimmt, der hat immer ein bisschen was, wie soll ich sagen, da fehlt der Atem, es fehlt so das Haptische, ja. Und deshalb habe ich nach einem Instrument gesucht, was sozusagen das Haptische hat, aber gleichzeitig auch sowas Ätherisches und ja. Schwebendes. Und
wo suchst du dann?
Ich gucke mir Videos an. Ich gucke nach seltenen Instrumenten. Ich versuche rauszufinden, was könnte es für eine Qualität sein, die so lange Töne macht. Das kann, ne? Ich könnte auch sagen, es ist jemand, der so ein Endless Bowing macht, eigentlich auf einem Streichinstrument. Also wenn man einen endlosen Bogen hat. Genau, ja, aber der Ton schon. Darf ja nicht aufhören. Ja, also er muss ja recht lang sein. Bei der Geige kann man das, aber man hört natürlich bei der Geige, wenn der Bogen zu Ende ist, hört man den nächsten Strich. Mhm. Das heißt, der hat immer irgendwo eine Struktur. Bei einer Orgel ist es halt so, man drückt drauf und wartet, bis die Hand wieder von der Tastatur verschwindet. Also man kann sehr lange, lange Töne spielen. Dementsprechend braucht
man... Die waren auch wichtig für dich,
die lange Töne.
Warum eigentlich?
Weil lange Töne in dem Zusammenhang halt das ätherische Element sind. Sie bilden halt eine Art von meditativem Sound. Ja. Und die Obertöne eines Instruments sind eigentlich entscheidend, weil man durch die Obertöne, die sozusagen zu dem stehenden Basston dazukommen, ändern halt sozusagen die, also machen den Klang eigentlich interessant und dadurch braucht man nicht viel Bewegung. Mhm. Und trotzdem ändert sich der Klang permanent und dann habe ich halt gesucht und bin dann auf ein Instrument gestoßen, was halt in Frankreich gebaut wurde 1952 von zwei Brüdern, die heißen Baget. Und das Instrument heißt Crystal Baget, ist überhaupt jetzt keine Neuentdeckung von mir, also von insofern, weil ich glaube bei Interstellar wurde das schon mal im Soundtrack benutzt, aber es sieht halt aus wie Interstellar, es sieht aus wie ein Raumschiff, das Instrument.
Und bei welchem Track hört man das besonders gut?
Das hört man eigentlich direkt von, also im allerersten.
Das ist gleich, dieser unangenehme Ton, fast schon.
Nee,
der
das,
sehr hoch ist. Nein,
das ist immer das, was so wie so ein, was eigentlich das Hauptthema spielt. Ja. Das ist, das bei Prayer, da ist es eigentlich am sichtbarsten, weil da ist es nur das Instrument.
Hören wir es schon?
Ja, das ist nur das eine.
Das ist sie.
Ja.
Sehr gut, ja.
Ja. Genau, das ist das Instrument und das ist im Prinzip ein Instrument, was man mit Glasstäben, die sind an einem Metallgerüst angebracht und sind vieroktavig, also wie bei einem Klavier. Und man hat halt, man benetzt halt seine Fingerkuppen mit Wasser.
Ja.
Und dann reibt man über diese Glasstäbe und das erzeugt sozusagen wie beim Weinglas diese Schwingung. Und das wird dann über das Metall in so eine Verzerrung überführt und das macht es wahnsinnig toll. Also das ist für mich nochmal, es gibt ja auch die Glasharfe, was eigentlich Glasschüsseln sind, die sozusagen immer rotieren und man macht im Prinzip das gleiche Prinzip. Da ist aber schon das Wasser auf den Glashafen die ganze Zeit auf den Glasschüsseln drauf. Aber da hat man eigentlich fast eher einen reineren Glassound. Bei dem Instrument ist es so, das fängt halt an irgendwann fast wie ein, ja, wie so eine Explosion des Sounds zu wirken. Und das war für mich insofern eigentlich das Instrument, was das alles erfüllt, was ich brauche, weil es sozusagen wie so eine, ja, wie so ein, als würden die Synapsen plötzlich sich vernetzen in einem kurzen Moment. So hatte ich das Gefühl, dass der Sound quasi auch so eine idealistische Religiosität darstellen kann, was eine Orgel ja auch irgendwie macht. Mhm. Wenn man in der Kirche sitzt und jemand spielt gerade einen wundervollen Choral und man sitzt alleine dort und entspannt sich, das ist ja fast, als würde gerade, keine Ahnung, man eine Erleuchtung haben, sagen wir mal so. Ja, das fährt ja in einen rein. Und das ist zum Beispiel sowas, was ich versuchen wollte, mit einem modernen Instrument zu erreichen.
Hast du es spielen gelernt, auch dieses Instrument?
Nee.
Das nicht?
Nein, weil ich habe kein eigenes.
Aber man kann komponieren dafür.
Man kann dafür komponieren, man kann das mit Noten, also man notiert das. Ich habe die Themen notiert, habe dann einen Marc Chouerin, einen Franzosen aus Paris, den habe ich angerufen und gefragt, ob er mal mit dem Instrument bei mir vorbeikommen kann. Das hat er gemacht und dann haben wir einen ganzen Tag erstmal ausprobiert und rumprobiert mit dem Instrument und haben ganz viele verschiedene Sachen aufgenommen, unter anderem quasi das Thema, aber auch verschiedene kleine Vignetten, die wir dann noch später benutzt haben. Und und das war dann der Anfang. Das habe ich dann Edward Berger geschickt, nach der Aufnahme gesagt, guck mal, das könnte ich mir vorstellen für die religiöseren Teile.
Also quasi von vorne bis hinten?
Genau. Ja, also, dass es dann irgendwann in viele der Stücke Einzug hielt, hat halt damit zu tun, dass er sozusagen ein spezielles Thema genommen hat und gesagt hat, das finde ich super, wenn wir das zum Beispiel an bestimmten Stellen auftauchen lassen. Und das wurde dann irgendwann eigentlich über das, sag mal, der Gedanke war ja, das Architektonische eigentlich mehr zu untermalen, also den Raum des Vatikans im weitesten Sinne, dass dann plötzlich daraus eigentlich so eine innere Suche von, also dass das auch ein Thema von Kardinal Lawrence eigentlich wird, wo er versucht, sozusagen die Wahrhaftigkeit seiner Spiritualität immer mal wieder zu hinterfragen oder zu suchen. Das wurde dann im Prinzip so ein symbolischer Sound dafür.
Ja. Ihr habt ganz viele Variationen natürlich, oder? Du hast ganz viele Variationen. Also es gibt so zwei größere Themen, aber in ganz vielen verschiedenen Variationen.
Ja.
Was sind die Unterschiede zwischen diesen Variationen? Ist es die Wirkung? Beziehen sie sich auf verschiedene Personen?
Sie sind unterschiedlich natürlich in der, zum Beispiel das Stück Prayer, was wir gerade gehört haben, ist deshalb so einfach und nur das Crystal Bachet, weil es einfach eine Situation ist, die ganz intim und, wie soll ich sagen, fragil ist. Das Instrument wird auch so ganz fragil gespielt. Dann gibt es aber Momente, wo Kardinal Lawrence zum Beispiel losläuft und durch die Gänge peitscht, weil er gerade was machen möchte, weil er eine Erkenntnis hat. Da hat die Musik dann plötzlich die kriegt eine Wucht und die kriegt einen Drive. Und immer dann, wenn man irgendwo merkt, hier könnte man nochmal einen spirituellen Moment reinbauen, habe ich dann gesagt, hier könnten wir vielleicht das Thema nochmal auftauchen lassen. Dann gibt es Stücke, die sind das Thema mit in der Orchesterfassung ganz am Schluss. Der ganze Endcredit ist eigentlich das längste Stück.
Ja.
Und das ist eigentlich
das, was man auch im Soundtrack so am besten hören kann.
Genau,
genau. Also der Soundtrack besteht ja aus sehr vielen kleinen. Da fragt man sich manchmal, wer hört sich diesen Soundtrack von vorne bis hinten durch? Gibt es welche?
Also ich würde mal sagen, die gibt's. Und sagen wir mal, bei den Endcredits ist ja so, wir haben bei All Quiet war es zum Beispiel so, da haben wir gesagt, wir brauchen nach dem ganzen Kriegsszenario, muss man einfach Ruhe haben. Man braucht irgendwas, was erstmal ganz still ist. Und dann muss das ganz, ganz zurückhaltend irgendwo was schimmern. Das muss gar kein richtiges Stück sein, sondern es kann einfach nur eine Soundcollage sein. Hier war der Wunsch ganz klar, da ist ein Aufbruch, es gibt eine Richtungsänderung oder es gibt zumindest Licht im Dunkeln. Und das macht Hoffnung und wir brauchen am Ende eigentlich sowas wie einen Sommer, wie ein Stück, was so sagt, so jetzt lass uns feiern.
Genau, das, was man so während des Films gar nicht bekommt,
genau.
Das ist einfach nur Untermalung eigentlich, Atmosphäre kreieren, aber man bekommt dann plötzlich diese Musik, die einen auch wirklich mitreißt, die bekommt man dann bei den Credits.
Ja.
Also an alle, die vorher immer gerne rausgehen, wenn die Credits anfangen zu laufen. Ja. Nein, es lohnt sich ganz oft wirklich bis zum Schluss sitzen zu
bleiben. Ja, und es ist auch nicht nur die Musik, sondern es ist natürlich auch, dass man einfach mal liest, wer alles mitmacht. Also mich, egal, ob das vielleicht andere nicht interessiert, aber mich interessiert auch immer einfach mal zu lesen. Ich kenne natürlich mittlerweile viele Menschen in Credits, weil ich sie irgendwann mal getroffen habe oder sage, ach guck mal, der hat da mitgemacht. Ich interessiere mich zum Beispiel auch oft für die Musik-Credits, weil ich einfach mal gucken will, wo ist es denn aufgenommen worden? Man kann sehen, wie viele Musiker haben mitgespielt? Wer hat eigentlich das Crystal Bachet zum Beispiel gespielt? Oder wer hat den Sound gemacht? Das sind alles Indikatoren, zum Beispiel für Komponisten, die noch nicht so bekannt sind oder keine Erfahrung haben, kann man eigentlich schon an den Endcredits für sich ganz viele Informationen raussuchen, wo man irgendwann mal aufnehmen möchte. Wenn man was toll findet, kann man sofort sehen, ah ja, okay, das ist da aufgenommen, da muss ich mal mich bewerben. Oder,
Abbey Road Studios,
ja, genau.
Muss ich mal hin.
Ja. Genau.
Es wurde auch viel in Tschechien gemacht.
Ja.
Ganz offensichtlich habe ich an den Namen nämlich gelesen.
In Budapest.
Okay, ich konnte das nicht wahrscheinlich unterscheiden, aber diese ganzen Namen, diese klar habe ich gesehen, okay, alles klar, dann wurde ein Teil, wurde also da gemacht, in Italien, Trinity da wurde sowieso gedreht, der Film. Also das liest man dann tatsächlich an den Credits. Manchmal wird noch jemandem gedankt. Da fragt man sich, aha, okay. Und es werden ganze Landstriche, ganze Städte, Landschaften werden plötzlich erwähnt. Herzlichen Dank an, was weiß ich, Region Franken. Und ich so, okay, was wurde jetzt in Franken gedreht? Also erzählt nochmal viele kleine
Geschichten. Es erzählt viele Geschichten und ich würde mal sagen, fast, wenn man daraus ein Hobby macht, könnte man wahrscheinlich sogar in allen Endcredits ganz viele Fragen stellen, die einem zum Beispiel Aufschluss geben über die Person. Also man kommt denen vielleicht viel näher, als man normalerweise Informationen in irgendwelchen Zeitungen bekommt.
Ja. Regisseure haben ja immer eine ganz bestimmte Vorstellung, also ganz am Anfang und kommen ja mit ihren Anforderungen. Lieber Volker, ich möchte, dass das ist und das und das. Ja. Da sind manchmal ganz schön komische Sachen dabei, oder? Was war es bei Edward Berger zum Beispiel? Was hat er jetzt bei Conclave gesagt? Volker, ich möchte das.
Ja, also eigentlich gibt es eigentlich immer den gleichen Auftrag. Also, ich möchte was anderes als beim letzten Mal. Und ich möchte was, was du noch nie gemacht hast. Ja.
Ist das gut oder ist das schlecht?
Das ist für mich in dem Zusammenhang, dass er ja durchaus, wenn ich dann was mache, was ich noch nie gemacht habe, zufriedengestellt ist, ist das eine sehr schöne Möglichkeit für mich, quasi einen Auftrag zu bekommen. Mach's dir nicht zu leicht. Geh nicht nach Hause und mach deinen üblichen Kram, den du immer machst.
Okay.
Sondern überleg mal, was könnte es sein, was anders ist, was aber trotzdem jetzt nicht das Rad neu erfinden ist, weil es gibt ja durchaus in jeder Branche und in jedem Beruf gibt's ja Dinge, die funktionieren wie eine Eins. Da muss man gar nicht, also da kann man das Rad nochmal dreimal rumdrehen. Man merkt eine bestimmte Art und Weise, wie Musik gespielt wird in einem Film, die macht das Richtige, ja. Und da muss man für sich selbst auch sagen, es gibt Bereiche, da kann ich was total anderes machen. Aber ich weiß nicht, ob dir das schon mal so gegangen ist, dass du in einen Film gehst und denkst, was haben die hier gemacht? Und du merkst, sie wollten wahnsinnig experimentell sein und es hat halt hinten und vorne nicht funktioniert.
Es ist einfach nur anstrengend.
Ja, es ist anstrengend und man will eigentlich aus dem Kino rausgehen, was ja nicht der, also mein Hauptauftrag ist eigentlich, einen Film, eine Geschichte zu erzählen, wo Menschen nach dem Film sagen, ey, weißt du was, das müssen wir hier unseren Freunden erzählen. Das ist ein Hammerfilm. Wir sind unterhalten worden, wir haben was mitgenommen und wir konnten uns mit unseren Freunden, mit denen wir im Kino waren, wir wollten nicht nach Hause, sondern wir wollten noch irgendwo ein Bier trinken und wollten uns darüber unterhalten. Und das ist eigentlich das, was ich als lebenswert und als Bereicherung empfinde.
Ja.
Aus dem Grund würde ich mal sagen, bin ich auf der Erde, damit man sich solche Momente für sich und seine Menschen, die man mag, dass man solche Momente teilt. Das finde ich eins der schönsten Geschenke, die man haben kann. Ja. Und wenn du dagegen arbeitest, nur weil du dein eigenes Ego befriedigen willst oder weil du sagst, ich muss jetzt hier mal irgendwie was machen für die Hochkultur, ja, dann ist das schwierig. Sondern man muss das an der Stelle platzieren, finde ich, wo es angemessen ist. Und da ist der Edward ein toller Kollaborationspartner, weil er mich motiviert, andere Schritte einzugehen, aber er lässt mir einfach viel Freiraum.
Ja, und ihr aber auch befreundet seid mittlerweile so dicke, dass es auch wirklich auch schön ist. Da kann man sich auch gegenseitig kritisieren oder auch mal gerne sagen, das funktioniert nicht so gut, oder? Das ist ja das Tolle.
Ja, aber es ist natürlich trotzdem, wie man ja auch in der eigenen Familie kennt, man könnte ja sagen, hey, du kannst alle Leute in deiner Familie immer kritisieren und immer offen sein. Ist ja nicht so.
Nein, du hast völlig recht.
Also,
du willst ja auch, dass der Edward dein Freund bleibt.
Ja, und du willst ja den Menschen, den du am nächsten bist, da ist es ja ganz oft so, dass eigentlich auch ganz viele sensible Momente entstehen. Das ist bei uns gar nicht so, sondern ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass wir eine sehr gute Arbeitsweise haben, die auch darauf ausgerichtet ist, dass man irgendwas fertig kriegt und dass es auch darum geht, also da ist auch ein pragmatischer Ansatz dahinter. Und das ist für einen Musiker wahnsinnig hilfreich. Wenn du meinst, das Fass hat nie einen Boden, dann bist du irgendwann vollkommen ausgelaugt, weil dir jemand zeigt dir nicht das Ende auf.
Aber dieses berühmte Thema damals aus Im Westen nichts Neues, dieses Dreiton-Thema, wie geht es nochmal?
Ich krieg's nicht. Da.
So einfach, aber so ikonisch, muss man fast schon sagen. auch dafür hast du ein bestimmtes Instrument gefunden.
Ja, das war aber in meinem Studio. Das war in meinem Studio, das war das Harmonium meiner Urgroßmutter. Und das war wirklich was, wo man eigentlich sagen würde, das ist ein Instrument, das hat überhaupt keine Verwertung mehr. Alte Leute geben, wenn sie quasi keine Verwendung mehr dafür haben, stellen sie es auf den Flohmarkt oder raus auf die Straße. Leute können sich das mitnehmen. Viele von den Harmonien sind kaputt. Es gibt ganz wenige Leute nur noch, die restaurieren können. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, die haben einen wahnsinnigen Bass. Das ist echt also ich habe keine Orgel zu Hause. Ja. Ich habe auch keine Kirchenorgel, die so einen fetten, so einen riesen Pfeife hat, wo man quasi so Subbässe rausbekommt. Ich habe mittlerweile jemanden gefunden, der sozusagen auf solchen Orgelpfeifen spielt, also der sozusagen aus einer alten Orgel, alte große Orgelpfeifen erstanden hat und quasi die als Töne benutzt. Also er bläst dann halt mit einem Mundstück da rein, ist sehr, manchmal muss man sogar einen Kompressor dafür benutzen, weil es einfach viel zu große Pfeifen sind. Aber
hattest du es vorher schon mal benutzt? Woanders?
Das Harmonium.
Das Harmonium von deiner Urgroßmutter?
Nein, ich habe das restauriert. Ich bekam einen Anruf und mir wurde gesagt, möchtest du das haben? Weil das kommt auf die Straße.
Aber es war doch von deiner Urgroßmutter.
Ja, aber das wurde vererbt an meine Großtante. Also es ging eigentlich in der Familie, entfernte es sich von unserer Familie immer weiter. Ah. Die wiederum hat dann aber irgendwann gehört, dass ich halt Musik für Filme mache. Und die hat dann gesagt, der Volker, vielleicht kann der das ja verwenden. Dann habe ich gesagt, oh Gott, das ist ja ein Rieseninstrument, also ist groß.
Wie groß ist denn das eigentlich?
Das ist wie so ein kleines Klavier, aber es ist nicht so schwer. Also man kann das schon mit zwei Menschen okay heben, aber es ist groß, sperrig. Es sieht ein bisschen altertümlich aus, weil es oft aus so einem alten Holz ist und es würde gut in eine Bauernstube passen, sagen wir mal so. Ja. Und ich habe dann mir das angehört, bin da hingefahren, habe die Töne gehört, habe gesagt, das ist fantastisch. Ich brauche jemanden, der das restauriert. Habe in der Nähe von Düsseldorf jemanden gefunden, der die ganzen Harmonien für die Puccini-Opern, wo halt Harmonium benutzt wird, eigentlich auf konzertfähige Stimmung bringt, also wo man wirklich gut funktionierende 440-Hertz-Harmonien hat. Den habe ich angerufen, habe ihn gefragt, kann ich mein Harmonium vorbeibringen? Und dann hat er mir immer Fotos geschickt, wie er es auseinandergenommen hat, einen neuen Blasebalg gebaut hat. Musste er teeren, dann musste das erstmal trocknen. Dann habe ich wieder ein Foto gekriegt. Guck mal, wir sind jetzt schon fast fertig. Und dann war das fertig, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Dann stand das bei mir im Studio und ich hatte aber keinen Film, wo ich ein Harmonium benutze. Und als ich aus dem ersten Screening von Im Westen nichts Neues kam und ich fuhr nach Düsseldorf, habe ich gedacht, das Instrument ist eigentlich aus der gleichen Zeit. Mhm. Und eigentlich ist das in so Räumen, hat das immer gestanden, wenn ich Kind war, das waren so Räume von Großeltern, die halt 1890 oder so geboren waren oder um 1900 herum.
Und Volker sollte ja was anderes machen, schließlich auch das noch.
Genau. Perfekt. Und trotzdem hatte das so ein Geruch, also diese Häuser hatten so einen Geruch von dieser Zeit halt, wo es noch keine Autos gab, wo es gar nicht um, weiß nicht, Seifen, Parfüm, man hat sich halt in der Küche gewaschen, also diese Räume, wo ich, mein Opa hat immer in der Badewanne, in so einer Metall-Zinnwanne gebadet in der Küche.
Mhm, ja? Na klar.
Weil sie hatten kein Badezimmer. Aus dem Milieu, da musste ich sofort dran denken, als ich die Geschichte las und habe gedacht, als ich den Film gesehen habe, und habe gedacht, ich brauche ein Instrument aus der Zeit. Und dann haben wir das halt durch ein Distortion gejagt und ein Marshall-Amp und haben daraus ein Heavy-Metal-Instrument gemacht eigentlich.
Wenn deine Uroma wüsste, dass du mit diesem Instrument mal einen Oscar gewonnen hast, verstehst du?
Also ja, vielleicht würde sie sagen, das war Blasphemie.
Oder so. Wo steht dein Oscar eigentlich?
Der ist im Moment im Museum.
Oh, ja. Nicht mal zu Hause.
Nee.
Welches Museum?
Das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt.
Okay, hast den leihweise abgegeben.
Genau.
Ja. Ja. Nimm zu Hause auch einfach nur Platz weg.
Ich fand das eigentlich sehr nett. Also war eine tolle Anfrage. Also dass jemand fragt, wir würden das gerne ausstellen. Dann habe ich gesagt, ja.
Wie früh bist du zur Musik gekommen eigentlich? Also bist du in einer musikalischen Familie aufgewachsen?
Ja.
Ah, okay. Musik gemacht?
Nee.
Nein.
Keine. Ich bin der Einzige, der eigentlich übrig geblieben ist von 6 Kindern, der Musik am Ende des Tages länger gemacht hat als bis 16, würde ich jetzt mal sagen. Und nein, ich bin in einer sehr streng christlichen Familie groß geworden und also eine pietistische Familie, wo sozusagen der ganze Alltag eigentlich geprägt ist von Liedern, von Choralen, von Chorälen, von Chorstücken. Ich war im Jugendchor, ich habe, den Flötenkreis besucht. Als ich 3 Jahre, 4 Jahre war, dann bin ich immer durchs Dorf im Dunkeln getigert mit der Blockflöte. Und dann irgendwann habe ich ein Konzert mit 9 gesehen in der Kirche, wo ich neben meiner Mutter saß. Und es gab einen Pianisten, der hat ein Stück von Chopin gespielt. Und diese Musik von Chopin, die hat mich so, das ist eigentlich ähnlich wie als mein Name beim Oscar erschien. Das Gleiche ist mir passiert, als ich den Kollegen das Chopin-Stück spielen hörte.
Ja. Welches war es von Chopin?
Irgendeine Nocturne, ich würde mal sagen, irgendwas, was so leidend, aber wahnsinnig virtuos ist, wo man echt denkt, ach, das ist, weiß nicht, das ist so viel Sehnsucht in diesen Stücken. Ja. Die haben so ein, weiß nicht, die treiben eigentlich, also die sagen eigentlich alles übers Leben eigentlich aus. Mhm. Und mich hat das so bewegt, dass ich meiner Mutter, also zu meiner Mutter gesagt habe, ich hätte gerne bei dem Mann Klavierunterricht, also bei dem Speziellen.
Hast du auch bekommen.
Genau.
Und dann kam jemals der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich lieber kicken? Kicken oder Klavier?
Ich war im Handballteam und war deutscher Schulmeister geworden.
Krass.
Mit 15, da waren wir hier in Berlin in der Deutschlandhalle, haben wir gegen, glaube ich, Dortmund gespielt. Da war ich im Team und war dann später in einer Mannschaft in der Oberliga Westfalen, was so 3 Ligen unter der Bundesliga war. Also ich habe eigentlich jede Woche 3-mal trainiert. Und
Leistungssportler?
Ja.
Echte Leistungssportler und Pianist?
Ja. Und ich konnte mich nicht entscheiden. Ja. Ich war halt, sag mal, das ist natürlich immer ein Problem, wenn man in Dingen irgendwie gut wird, dass man irgendwann denkt, man kann das irgendwann, wenn das zu gut wird in allen Bereichen, dann muss man sich irgendwie entscheiden für das, was man dann wirklich machen will. Und ich habe halt gemerkt, dann wollte ich wegziehen aus dem kleinen Dorf und bin dann nach Köln gezogen. Dort habe ich Medizin studiert und habe dann als ich auf dem Weg nach Köln war, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr regelmäßig in diesem Team trainieren und habe mich dann eigentlich mehr auf Musik konzentriert.
Aber Medizin studieren und Musik gleichzeitig?
Ja, das ging auch nicht.
Woher nimmst du die Stunden?
Ja, das ging auch nicht. Das ging auch nicht. Ich habe dann irgendwann während des Physikums für mich festgestellt, dass es eigentlich doch Musik ist. Also weil das war eigentlich ein ganz langer Weg, aus einem recht bürgerlichen Familienhintergrund heraus, sich von diesen Werten, die halt auch in meinem Elternhaus vermittelt wurden, Musik ist brotlose Kunst. Ich hatte zwar immer diesen Wunsch geäußert, aber es war eigentlich immer so, mach was Ordentliches und dann Musik kannst du ja immer auch abends machen, was ja totaler Blödsinn ist. Also man kann das natürlich machen, aber wenn man so leidenschaftlich komponiert und man will irgendwo was kreieren, das passt nicht. Ne? Und das hat sich aber eigentlich bei mir über diesen langen Zeitraum nach und nach ergeben. Ich habe es echt versucht und mich haben auch Dinge, weil ich sehr gut in Mathematik bin und ich eigentlich die ganzen Scheine, die man brauchte für diese ganzen Studien, die habe ich recht in so einer die konnte ich mir recht schnell selbst beibringen.
Für Mathe?
Ja.
Obwohl du ja Medizin studiert
hast. Nein, in den ganzen Aufnahmeprüfungen musst du statistische Klausuren schreiben. Das Gleiche ist auch bei Wirtschaftsstudien gewesen, wo ich dann gesagt habe, vielleicht probierst du das nochmal. Das fiel mir immer leicht bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich habe immer gemerkt, ich bin eigentlich gar nicht an der Universität so richtig, sondern mein eigentliches Leben findet woanders statt.
Den Tasten.
Genau. Und das hat dann halt eine Weile gebraucht, bis ich dann festgestellt habe, ich glaube, ich war irgendwie 26, wo ich dann gemerkt habe, dass irgendwie alles auch wenn ich jetzt keinen Abschluss habe, ich muss jetzt irgendwie Musik machen und das muss jetzt passieren.
Hast du als Junge denn Klavier bekommen? Also hattet ihr eins zu Hause am Ende?
Nein, wir hatten keins. Wir haben meine Großtante, die hatte zwei. Mhm. Und sie war immer eine Dame, die einem eigentlich immer nur dann was gab, wenn man Choräle spielte. Also sie hat das immer verbunden mit der christlichen Mission. Ja, dann sagt man halt so, ja, ich spiele nur Choräle. Ich spiele nur Choräle, kannst Klavier, kannst du mir geben, ich mach das. Hat man natürlich irgendwann dann nicht mehr gemacht, sondern als sie dann merkte, ich spiele da, schreibe da Band-Songs und so drauf, das war für sie nicht, da mussten wir uns nochmal zusammensetzen. Aber sie, was eigentlich, und das zeigt ja auch so ein bisschen das Spannungsfeld, in dem ich groß wurde. Ich war eigentlich immer in so einem Spannungsfeld von Rockmusik ist Teufelswerk im weitesten Sinne bis, und ich musste eigentlich immer gegen, für mich sozusagen Wege finden, das trotzdem zu machen. Und das hat natürlich insgesamt, wenn man jetzt mal meinen ganzen Werdegang sich anguckt, hat es natürlich echt lange gebraucht und viel, viel Frustration und viel Sorge, dass mein Leben vielleicht irgendwo dann jetzt am Ende des Weges ist und man da jetzt hängen bleibt. Okay. Und dass man dann mit einem, ja, mit 2017, da war ich ja ein, Moment, ich weiß jetzt 34, 44, da war ich 46.
Die ja, Zeit, als du für Lion nominiert warst, auf jeden Fall 2017.
Genau, da war ich 41. Da ist man eigentlich schon in einem Alter, wo wie einem jeder sagt, ey, vergiss es einfach. Ja. Also das wird nichts mehr.
Ja, aber da war es doch schon. Ich meine, du warst für einen Oscar nominiert.
Ja, ja, mit genau, 41. Genau, also. Aber ich will damit nur sagen, wie lange das gedauert hat, bis sich eigentlich da irgendwas eingestellt hat. Ich glaube, ich bin mit meiner Altersangabe da, glaube ich, gar nicht richtig. Also, aber ist egal, es sind ich glaube 45 war ich da. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg. Und auf dem Weg habe ich natürlich viele Menschen, die auch Musik machten in jeglicher Form, die haben alle irgendwann andere Wege eingeschlagen, weil man einfach merkt, das ist ihnen einfach, es ist zu anstrengend. Ne? Und bei mir war es aber irgendwie, ich habe eigentlich immer geglaubt, dass das also dass ein Teil von mir ist und dass ich den gerne weiterführen will. Und zwar nicht auf einem Niveau, wie ich es jetzt so habe, sondern ich wollte eigentlich immer dahin, wo die Besten sind.
Ja.
Und dann habe ich mir versucht, die Wege mit Credits, mit Endcredits lesen und mit anderen Dingen gesucht und habe mich dann aufgemacht und habe versucht, irgendwo in diese Nähe zu kommen.
Wann konntest du dein erstes eigenes Klavier kaufen? Das zum Schluss noch ganz kurz.
Mein erstes eigenes Klavier habe ich mit 35 gekauft. Oh. Ja.
Spät.
Ja.
Und wo hast du gespielt?
Ich hatte ein geschenktes Klavier in meiner Studentenwohnung. Und das habe ich eigentlich benutzt, auch für meine allerersten Platten. Mhm. Das war ein ganz altes Ibach-Klavier, was so, ja, sag mal, mehr schlecht als recht klingt. Man kann auch bei den ersten Platten schon merken, das hat so ein bisschen eine Patina, was, sag mal, dann eigentlich auch eine sehr tolle, eigentlich was zu den Klavierstücken zuaddiert hat. Mhm. Ne? Ja. Also was man heute ja auch oft mit einem Feldpiano macht, also wo man Filz zwischen die Hämmer legt, wo das Klavier so eine warme, gedämpfte Patina hat. Das habe ich eigentlich dadurch erreicht, dass die Filze sowieso, also das Klavier sowieso nicht richtig toll klang, aber es hatte einen Charakter. Und das hat eigentlich meiner Meinung nach auch mit dazu beigetragen, dass ich habe mich nicht einschüchtern lassen von dem, was ich eigentlich habe. Mhm. Sondern ich habe immer gedacht, mach aus dem, was du hast, versuch das so zu machen, dass es irgendwie dir dienlich ist.
Und es hat ja auch sehr gut geklappt.
Hat funktioniert.
Übrigens, falls das Harmonium mal wieder repariert werden muss, ich bin gestern Abend vorbeigelaufen an einer Synthesizer-Apotheke in Neukölln. Kennst du?
Weil die Synthesizer-Apotheke. Die kenne ich nicht, aber...
Da stehen lauter so Geräte. Ich denke, was ist das? Das ist zwar eine alte Apotheke, aber da stehen überall Synthesizer, also auch so Uraltgeräte drin. Und es ist die Synthesizer-Apotheke Neukölln, Rathaus Neukölln da.
Was, sag mal, die Frage ist halt, ist es eine Reparaturapotheke oder ist es eine, wo man reparierte Geräte kauft?
Achso, ich glaube, es ist eine Reparaturapotheke.
Ah, ja,
ich finde, sonst wäre es keine Apotheke.
Ah ja. Ja, aber man weiß es nicht.
Volker, danke dir für diese Begegnung.
Sehr gerne.
Schöne Begegnung.
Dankeschön.
Und bis die Tage wieder.
Ja, bis bald.
mit Thies.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Im neuen RBB-Podcast Alles anders spricht Jana Simon mit prominenten Gästen über einschneidende Momente in ihren Biografien. Wie sind sie mit Schicksalsschlägen, Veränderungen und Neuanfängen umgegangen? Mit Fotos, Briefen oder Erinnerungsstücken tauchen die Gäste tief in ihre Vergangenheit ein. Ein Podcast voller persönlicher Geschichten, die inspirieren und zum Nachdenken anregen. Alles anders, alle 14 Tage in der ARD Audiothek.